Liebe Freunde, von Männern ist bei uns hier schon viel die Rede gewesen, von Frauen seltener. Also reden wir heute mal über eine Frau. Und zwar über die bedeutendste Frau der Weltgeschichte. Ich habe einen Auszug aus ihrer Kaderakte hier. Die Angaben zur Person, Name Maria, Nationalität Jüdin, Wohnort Nazareth, Familienstand ledig, Beruf Genossenschaftsbäuerin. Eines Tages bekommt die Maria Besuch, ein Engel, das heißt also ein Bote Gottes, kommt zu ihr. Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 26, da wurde der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die war verlobt mit einem Manne mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Kein Wort über ihr Aussehen, über ihren Charakter, über ihren Glauben. Keine Andeutung über irgendwelche Verdienste oder besondere Kennzeichen. Keine Begründung, warum Gott den Engel ausgerechnet zu ihr schickt. Diesem einfachen Mädchen vom Lande wird von dem Engel mitgeteilt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Jesus heißen. Also mit anderen Worten, die Jungfrau soll ein Kind kriegen. Bei dieser Sache mit der Jungfrauengeburt, da wird es ja vielen unter uns mulmig, obwohl wir Christen an jedem Sonntag im Glaubensbekenntnis von Jesus bekennen, dass er geboren wurde von der Jungfrau Maria. Viele sprechen diesen Satz nicht gerade mit besonderer Überzeugung. Viele murmeln den bloß noch verschämt vor sich hin. Viele schweigen an dieser Stelle völlig, weil sie der Meinung sind, als gebildeter Mensch kann man diesen Satz von der Jungfrauengeburt eben nicht mehr mit gutem Gewissen mitsprechen. Und viele, besonders Theologieprofessoren und Theologen, die erklären uns ganz offen und sagen, es handelt sich um so eine Art Märchen, also das können wir abhaken. Ich erkläre ganz offen, ich bin da ganz anderer Meinung. Ich möchte mich von vornherein klar und deutlich zu diesem Satz, geboren von der Jungfrau Maria, bekennen. Und zwar im wortwörtlichen Sinne. Auch wenn ich es damit jetzt bei einigen Konfirmanden und ähnlichen Intellektuellen verscherze. Die Jungfrauengeburt ist ein Tatbestand, der in der Bibel bezeugt und im Glaubensbekenntnis bekannt wird. Und deshalb ist das unzulässig, wenn jeder dahergelaufene Professor oder Konfirmant erklärt, das geht über meinen Verstand, deshalb ist es nicht möglich. Dieses Argument ist erstens unlogisch, zweitens unbescheiden und drittens unbiblisch. Unlogisch, weil es vieles gibt, was wir zwar nicht verstehen, was aber trotzdem möglich ist. Unbescheiden, weil ja da jemand seinen eigenen Verstand zum Maßstab für alles macht, sogar zum Maßstab für Gottes Handeln. Und unbiblisch, weil unser Bibelabschnitt endet mit dem Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Solange du das nicht begriffen hast, im Glauben ergriffen hast, da wirst du weder Gott noch die Bibel begreifen, noch in deinem Christenleben reifen. Ich bitte dich, merke dir diesen Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und möglich ist bei Gott nur eins, nämlich das Wort unmöglich. Das kommt bei dem nicht vor. Du darfst von Gott nicht so klein denken. Und wenn du schon so versessen bist auf die Anwendung deiner Vernunft und deines Verstandes, na dann streng doch deinen Verstand mal an, dann denk doch jetzt mal mit mir mit. Wenn Gott wirklich Gott ist, das heißt also der Planer, der Schöpfer, der Lenker, der Erhalter des Universums, na dann ist doch logisch, dass dessen Logik größer ist als deine. Dass der mehr drauf hat als du, dass bei dem mehr drin ist als in deiner Birne. Ich bitte dich, gib deinen kleinen Glauben auf gegenüber diesem großen Gott. Gib Gott die Ehre, gib ihm dein ganzes Vertrauen und gib nicht auf, wenn du an die Grenzen deines Verstandes und deiner Möglichkeiten kommst. Sondern glaube das, was hier in der Bibel geschrieben steht, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Hier in diesem Gottesdienst, da saß vor einer Reihe von Jahren ein junges Pärchen. Die sind inzwischen verheiratet, die haben inzwischen 3 Kinder und die Frau hat jetzt Krebs. Die Ärzte haben ja weder Illusionen noch irgendwelche Hoffnungen gemacht. Ganz im Gegenteil. Diese Frau steht jetzt an der Grenze des Todes. Und sie lebt im wahrsten Sinne des Wortes von einem solchen Bibelwort. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott hat ja in der Bibel im Falle der Krankheit uns extra Hilfen und Anweisungen gegeben, zum Beispiel im Jakobusbrief. Da lesen wir, wenn jemand unter euch krank ist, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. So haben wir es mit dieser Frau gemacht und so haben wir es bei vielen Menschen ja schon erlebt und erfahren, dass Gott eingreifen kann und dass auch dort, wo unsere Möglichkeiten und die Möglichkeiten der Mediziner am Ende sind, Gott noch lange nicht am Ende ist. Er kann auch dort, wo unsere Mittel versagen, etwas tun. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dieses Wort, das ist doch nicht der Schlusspunkt hinter einer Diskussion, womit Gott die Diskussion abwürgen will, sondern dieses Wort, das steht in der Bibel um Menschen, die am Ende sind. Die am Ende sind mit ihrem Latein, mit ihrem Wissen, mit ihrer Hoffnung, um denen eine neue Hoffnung zu geben, eine Möglichkeit zu geben, einen neuen Anfang zu machen, weiterzumachen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bist du bei Gott? Glaubst du an Gott? Hast du Gott dein Leben anvertraut? Dann kannst du von diesem großen Gott auch Großes erwarten. Gott ist so groß und ist so gütig und er ist so interessiert an deinem Leben und an deinen Problemen, dass er gekommen ist aus seiner Herrlichkeit auf unsere Erde, dass er ein Mensch geworden ist, um dir ganz nahe kommen zu können, damit er dich verstehen kann, damit du ihn verstehen kannst und damit er dir helfen kann. Gott wurde in Jesus ein Mensch. Und diese Menschwerdung, die wir zu Weihnachten feiern, das war eben nicht eine zeitlose Idee, sondern das war ein geschichtliches Ereignis. Ideen haben meistens Väter, aber keine Mutter. Jesus ist keine Idee, sondern Jesus ist ein Mensch und er hatte, wie jeder normale Mensch, auch eine Mutter. Natürlich ist auch mir nicht ganz unbekannt, dass üblicherweise zur Entstehung eines Menschen nicht nur eine Mutter, sondern auch ein Vater dazugehört. Das ist eine Tatsache, die heutzutage bis in alle Details auch in aufgeklärten Kindergartenkreisen durchaus bekannt ist. Aber um zu wissen, dass die Kinder nicht vom Klapperstorch gebracht werden, sondern vom Manne gemacht werden, da brauchst du doch nicht erst im 20. Jahrhundert zu leben und die Zeitschrift Im neuen Leben studieren, wo der Professor Bormann seine Äußerung niederlässt. So schlau war nämlich die Maria, dieses unbedarfte Dorfmädchen vom Lande, auch schon. Nachdem ihr der Engel eine lange Rede gehalten hat und ihr eröffnet, dass sie schwanger wird, dass sie ein Kind bekommt, dass sie das Kind Jesus, also Retter, nennen soll, dass dieses Kind Sohn Gottes genannt werden wird, dass es auf den Königsthron Davids steigen wird, dass seine Königsherrschaft ewig währen wird. Nach allen diesen unwahrscheinlichen Ankündigungen, wie sie noch nie ein Mensch gehört hat, da reagiert die Maria völlig normal. Man müsste ja erwarten, dass die völlig geplättet ist, wenn ihr so aus heiterem Himmel mitgeteilt wird, du wirst schwanger werden. Man müsste erwarten, dass die völlig abhebt, wenn ihr gesagt wird, das Kind, das du kriegst, das wird mal ein ganz großer. Der gehört mal zu den Großen der Welt, der macht eine super Karriere, der Junge wird König. Aber darauf geht die gar nicht ein. Wie so ein Bauernmädel vom Lande nun mal ist, ist die nüchtern, praktisch und ganz geradezu und direkt. Und als ob sie mit ihrer Bauernschleue den Engel mit seiner herrlichen Rede aufs Glatteis führen möchte, da führt sie das ganze Problem auf den Boden der nüchternen Tatsachen zurück. Das Erste, was sie nach der Rede des Engels zu bemerken hat, das ist von einer umwerfenden Sachlichkeit. Das Einzige, was sie zu der grandiosen Eröffnung des Engels zu sagen hat, das ist die trockene Gegenfrage, wie sollte das eigentlich technisch vor sich gehen, da ich nichts von einem Manne weiß. Die erste, die ihre Zweifel an der Jungfrauengeburt geäußert hat, das war die Jungfrau Maria selber. Die glaubte auch nicht mehr an den Klapperstorch, sondern war offensichtlich über die Rolle des Mannes bei der Zeugung von Kindern orientiert. Die hatte ja einen Mann, nämlich den Zimmermann Josef. Aber mit dem hatte sie noch nicht geschlafen, weil sie mit dem noch nicht verheiratet war, weil man damals vor der Ehe noch nicht zusammen ins Bett ging. Und deshalb erkundigt sich die Maria ganz sachlich, wie sollte das vor sich gehen, da ich mit keinem Mann ins Bett gehe? Das ist zunächst alles, was sie zu bemerken hat. Der Engel ist über ihre kritische Haltung keineswegs schockiert. Der hätte ja entsetzt mit den Flügeln schlagen können und sagen, also das darf doch gar nicht wahr sein. Da kommt man hier als Chef der Engelbrigade zum Sondereinsatz in dieses Nest Nazareth, was in der Bibel überhaupt nirgendwo erwähnt wird. Man eröffnet diesem unbedarften Provinzmädchen, dass es die Mutter Gottes werden soll. Und diese Göre hat weiter nichts dazu zu sagen, als ihre Zweifel anzumelden. Also sowas von Unglaube, die ist ja mit ihrer rationalistischen und kritischen Einstellung für den Job überhaupt nicht geeignet. Hier machst du den Abflug. Das macht der Engel aber nicht, sondern der erklärt ihr geduldig die Sache, soweit man das eben überhaupt erklären kann. Und er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und er beschließt seine Rede mit dem Satz, den ich schon vorhin erwähnt habe, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Von diesem Moment an, da gibt die Maria ihren Widerstand auf. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das genügt ihr. Das glaubt die. Daran hält sie sich fest. Darauf lässt sie sich ein. Damit gibt sie sich zufrieden. Und sie erklärt sich bereit, den einzigartigen Auftrag Gottes anzunehmen. Maria aber sprach, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich in diesem Moment über die Konsequenzen ihres Ja im Klaren gewesen ist. Als unverheiratete Frau ein Kind zu bekommen, das bedeutete erstens, dass ihr guter Ruf im Eimer war. Haben Sie schon gehört? Die Maria kriegt ein Kind. Und wissen Sie von wem? Die sagt es nicht von ihrem Josef, sondern vom Heiligen Geist. Merken Sie was? Zweitens riskiert sie, als eine Ehebrecherin behandelt zu werden. Und drittens läuft sie Gefahr, ihren Verlobten zu verlieren. Und tatsächlich hat der Josef ja auch später den Plan gefasst, seine Frau sitzen zu lassen. Ich meine, der Josef war ja nur auch kein Depp. Der sah, wie seine Braut immer runter wurde und ein Kind kriegt. Er war es nicht und die sagt, es war der Heilige Geist. Also ich möchte mal den jungen Mann sehen, der sich mit so einer Erklärung seiner Freundin zufrieden gibt. Und ich verstehe sehr gut, dass sich der Kumpel Josef gesagt hat, also das hältst du doch in deinem Kopf nie aus, hier steigst du aus. Und als er sich davon machen will, da muss Gott ihn extra auf seinen Platz wieder zurückpfeifen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, das alles, was da vor ihr liegt, das hat die Maria in diesem Moment ganz bestimmt nicht übersehen. Jedenfalls sagt sie, ich bin des Herrn Magd, mir soll geschehen, wie du gesagt hast. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass sie das Wunderbare, das mit ihr geschehen soll, nicht im Entferntesten begreift. Ist ja sowieso nicht zu begreifen. Aber sie sagt gehorsam ihr Ja. Und in diesem Glaubensgehorsam, da liegt ihre vorbildliche Größe. Wir ehren das einfache Dorfmädchen aus Nazareth, die heilige Jungfrau Maria. Erstens, weil sie Gott in einzigartiger Weise begnadet hat. Weil sie nämlich die Mutter unseres Herrn Jesus Christus werden konnte. Und zweitens, weil sie in vorbildlicher Weise Gott im Glauben gehorcht hat. Und ich halte es für sinnvoll, wenn du in diesem Punkt im Glaubensgehorsam dir die Maria zum Vorbild nimmst. Und ich halte es für sinnlos, wenn du anfängst zu diskutieren, dass nach den allgemein bekannten Naturgesetzen eine Jungfraugeburt gar nicht möglich ist, oder dass du jetzt Erwägungen anstellst, was Gott in seiner Allmacht alles noch möglich gewesen wäre, wie er das anders hätte machen können. Darüber haben wir doch überhaupt nicht zu befinden, was bei Gott möglich oder unmöglich ist, oder dass er das alles hätte ganz anders machen können. Na sicher hätte Gott das alles ganz anders machen können, aber er hat es eben so gemacht und so haben wir das anzuerkennen. Und Gott fragt uns nicht nach unserer geschätzten Meinung über seine Möglichkeiten und Methoden, wie er das Rettungswerk für unsere Welt einfädelt und wie er den Retter in die Geschichte der Menschheit einfädelt. Genauso wenig wie er die Maria fragt, was sie denkt und ob sie das für möglich hält. Als die Maria allerdings ihre skeptischen Gegenfragen stellt, da nimmt Gott ihr das ja nicht übel, im Gegenteil, er nimmt sich Zeit und Geduld, auf ihren Einwand einzugehen. Gott ist kein Diktator, der keine Gegenmeinung duldet. Du brauchst vor Gott keine Angst zu haben, dass der einschnappt, wenn du mal einen anderen Gedanken hast. Du kriegst nicht gleich Verfahren an den Hals, wenn du nicht linientreu bist. Du brauchst deine Einwände und Zweifel nicht zu unterdrücken. Du brauchst jetzt nicht die Zähne zusammenzubeißen und den krampfhaften Versuch eines blinden Gehorsams zu machen. Gott will doch nicht deine Zähne knirschende Kapitulation. Er möchte das freudige Ja deines Herzens. Nun vermute ich, dass viele von euch in puncto Jungfrauengeburt immer noch kein volles Ja über die Lippen bringen und immer noch Hemmung haben. Wenn dir die Lehre von der Jungfrauengeburt ein unverständliches Dogma ist, also Dogma ist ein Glaubenssatz, ein Lehrsatz der Kirche, das, was man zu glauben hat. Wenn das also für dich ein unverständliches Dogma ist, mit dem du nichts anfangen kannst, dann fang jetzt nicht an, das jetzt krampfhaft zu schlucken. Wenn du den Satz geboren von der Jungfrau Maria nicht über die Lippen bringst, weil dir das deine Vernunft verbietet, dann ist das zwar falsch, aber das ist immer noch besser als einfaches Nachplappern oder Heuchelei. Dann quäl dich jetzt nicht mit der Jungfrauengeburt ab. Kommt dir auch nicht schlechter vor als andere Christen, die das ohne weiteres glauben können, sondern lass ruhig mal alles, was dir dogmatisch und lehrhaft vorkommt, beiseite. Lass die Dogmen und die Lehren, die du nicht verstehst, dahingestellt und halte du dich an das, was du verstehst. Niemals ist Jesus vor die Leute hingetreten und hat gesagt, also aufgepasst, erstens, mein Vater ist Gott, zweitens, meine Mutter ist Jungfrau, drittens, das müsst ihr glauben. Sondern Jesus ist den Menschen ganz anders begegnet. Zum Beispiel als Arzt, der den Kranken geholfen hat. Als ein spendabler Gast auf der Hochzeit, als Freund. Das war einer, der hat über die Angst und über das Leben und die Freiheit Sätze gesagt, die uns heute noch unter die Haut gehen. Das war einer, der sich buchstäblich totgeliebt hat, der bis zuletzt seiner Aufgabe treu geblieben ist. Und alle, die Jesus begegnet sind, die sind nicht einer dogmatischen Formel begegnet, sondern einem Menschen. Und was denen als erstes an Jesus auffiel, das war nicht seine Göttlichkeit, sondern das war seine Menschlichkeit. Als er kam, da wurde er wie jeder Mann von einer Mutter geboren. Und lag wie jeder Mann als Kind in seinen Windeln. Der war schon als Kind obdachlos und verfolgt. Als junger Mann hat er auf dem Bau gearbeitet, der war Zimmermann. Der wusste, was es heißt, sich mit seinen Händen sein Brot verdienen, 12 Stunden arbeiten, eine Norm schaffen, einen Plan erfüllen. Der hatte Freunde und hatte Feinde, der hatte Hunger und Durst, der hatte Freude und hatte Traurigkeit. Der wurde vom Teufel versucht, wie jeder Mensch. Der wurde von einem seiner engsten Freunde verpfiffen, er verlor Freiheit und Ehre. Der wurde misshandelt, durch einen Justizmord am Schluss umgebracht. Als er unter die Leute kam, so etwa mit 30 Jahren, da ist er als ein einfacher Wanderprediger durch das Land gezogen und schleppte mit sich eine Gruppe von armen Fischern. Der war selber zu arm, seine Kirchensteuern zu bezahlen. Das müsste ja ein Zug sein, der manchen von euch sehr entgegenkommt ist. Der hatte keinen festen Wohnsitz, der hatte kein festes Einkommen. Der hatte kein Eigentum. Und als er ging, da hat er vor dem Tod gezittert, wie jeder andere auch. Da war nichts sichtbar von göttlicher Majestät, sondern da sah man nur die kalte Angst vor dem Sterben. Mit einem Wort, dieser Jesus war ein Mensch, dem nichts Menschliches fremd war. Der kannte die Armut, den Hunger, die Verzweiflung, die Verfolgung, die Feindschaft, das körperliche Leiden, den Tod. Und alle, die ihm damals begegnet sind, die waren sich nicht vom ersten Moment an sicher, ob das der Sohn Gottes ist. Für die war er zunächst ein Mensch, weiter gar nichts. Und erst als sie diesen Menschen näher kennenlernten, da erkannten sie in ihm den Sohn Gottes. Erst wenn sie merkten, dass seine Menschlichkeit geradezu übermenschlich war, da begriffen sie, dass Jesus nicht nur der Sohn einer Mutter war, wie wir alle, sondern dass er der einzige Sohn seines himmlischen Vaters war. So etwas erkennt man gewöhnlich nicht von heute auf morgen, obwohl es das auch gibt. Aber bevor zum Beispiel ein solcher Mann wie Petrus zu Jesus sagen konnte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, da hat er mit Jesus viele Kahnfahrten machen müssen und viele Fische fangen müssen. Da fließt allerhand Wasser die Chemnitz runter, bis ein Mensch begreift, Jesus ist der Sohn Gottes. Und in ihm diesen Sohn Gottes erkennt. Zu Weihnachten ist Jesus als ein Mensch gekommen, weil er zunächst mal von dir als Mensch genommen werden möchte. Vielleicht sagst du zu ihm, ich weiß gar nicht, Jesus, was ich von dir halten soll, aber einiges an dir, das gefällt mir. Mir gefällt zum Beispiel, dass du nichts hältst von Rach und von Hass, dass du gegen die Gewalt bist, mir gefällt, dass du für den Frieden bist. Mir gefällt auch, dass du dich nicht so großkotzig benimmst wie die Bosse dieser Welt, dass du bescheiden und einfach geblieben bist. Der sowjetische Dichter Jevtuschenko, der hat zum Beispiel mal gesagt, er selber wäre kein Christ, aber vieles an Christus würde ihm gefallen. Vielleicht lächelt über Gott über so eine Harmlosigkeit, aber Gott lächelt nie herablassend, sondern immer gütig und einladend. Nimm doch bitte die Einladung Gottes an. Fang deine Beziehung zu Jesus an den Punkten an, wo du ihn verstehst, wo dir menschlich nahe kommt, wo dir was an ihm gefällt. Der Glaube an Jesus ist auch daran etwas Menschliches, in dem er nämlich wachsen kann. Du kannst den Bau deines Glaubens ja nicht damit anfangen, dass du gleich das ganze perfekte Dogmengerüst besteigst. Dabei kann dir leicht schwindlig werden. Und es ist noch nicht mal gesagt, dass du im Gerüst der Dogmen auch wirklich Jesus findest. Hat sich schon mancher im Gerüst der kirchlichen Dogmen verstiegen? Hoffnungslos und ist drinnen hängen geblieben, ohne jemals Jesus zu Gesicht zu bekommen. Fang lieber in dieser Weihnachtszeit ganz, ganz unten an, beim Allermenschlichsten. Und was ist menschlicher als die Geburt eines Kindes? Wenn ein Kind geboren ist, wenn es erst mal da ist, da sind doch die anatomischen Vorgänge der Zeugung und der Geburt absolut nebensächlich. Da freut man sich einfach, weiter nichts. Und gerade je mehr man sich mit dem Verstand über die anatomischen Vorgänge im Klaren ist, umso mehr staunt man ja, welches Wunder dabei rauskommt. Und immer wieder werden wir dieses Wunder bestaunen und nie begreifen. Anatomie hin, Anatomie her, das Kind ist da. Nur das ist wichtig. Jungfrauengeburt hin, Jungfrauengeburt her, das Kind ist da. Der Sohn Gottes ist da. Der Retter der Welt ist da. Dein Retter ist da. Und deine Schuld, die kann vergeben werden. Und selbst wenn du sagst, ich habe keine Schuld, da ändert das nichts daran, dass du vor Gott schuldig bist. Und selbst wenn du sagst, ich fühle mich nicht verloren, ändert das nichts daran, dass du vor Gott verloren bist. Und selbst wenn du sagst, ich brauche keinen Retter, ändert das nichts daran, dass die Bibel sagt, du brauchst einen, der dich vor der Verlorenheit rettet. Die Tiefe deiner Verlorenheit, den tödlichen Ernst deiner Situation, die Größe deiner Schuld, die kannst du ermessen aus der Größe von Gottes Rettungsaktion, die zu Weihnachten angefangen hat in der Krippe und die am Karfreitag geendet hat an einem Kreuz. Vor zwei Tagen, also am Freitag, da kam ich mit dem Wolfgang aus Berlin. Wir sind ungefähr so 5:30 in Berlin gestartet, fahren raus, Ausfallstraße, mehrere Reihen Autos nebeneinander in Richtung Autobahn. Auf einmal überholt uns ein Polizist auf dem Motorrad, blaues Licht, Sirene, dann kommt der Nächste, dann noch einer. Dann kommt eine Feuerwehr, Krankenauto, Einsatzwagen, Polizeifahrzeug, wieder Krankenwagen, einer nach dem anderen. Wir mussten immer bloß an den Rand fahren, warten, bis diese Mannschaft da vorbeikam. Wir wussten nicht, dass da vorne ein Flugzeug abgestürzt war. Aber wir wussten, dass da etwas ganz außergewöhnlich Schreckliches passiert sein musste. Wir schlossen das aus der Größe der Rettungsaktion, die da im Gange war. Und wenn du im Moment nicht weißt und nicht fühlst, worin deine Schuld vor Gott besteht, da kannst du aus der riesenhaften Rettungsaktion Gottes darauf schließen, wie schlimm es um dich steht. Um dich zu retten, musste Gott, der Schöpfer der Welt, ein kleines Kind werden. Um dich zu retten, musste Gott, der Herr der Welt, an einem Kreuz sterben. Da musste der Erlöser der Welt verbluten. Aus der Größe dieser Rettungsaktion, da kannst du die Größe deiner Schuld und vor allem die Größe von Gottes Liebe ermessen. Du bist von Gott geliebt. Und Gott hat zu deiner Rettung das Größte eingesetzt, was er hatte und was er am meisten liebte, nämlich seinen eigenen Sohn, sein eigenes Leben. Nimm Jesus auf in dein Leben und dann bist du gerettet. Amen.